Talk und Tore.
Jeden Sonntag hier bei Sky.
So, schau ich schon gern hin.
Das ist eine Geschichte, die hat mir riesen Spaß gemacht.
Wie bewertest du das gesehen?
Sagt mal.
Da los wieder.
Ja, definitiv.
Wir sagen das, was wir uns denken.
Ich rede lieber über Inhalte.
Das ist halt am Ende des Tages, worum es geht.
Da würde mich Ihre Meinung dazu interessieren.
Ja, es gibt immer unterschiedliche Perspektiven.
Ich glaube, die Mischung macht es noch aus.
Das ist ja auch so spannend dann für die Zuschauer.
Ich glaube, dass dann ganz anderen Einblick kriegen.
Und was wollen wir denn mehr?
Ja. Bin gespannt, welche Sahnestückchen wir dann am Ende des Tages dann auch sehen werden.
Ein Traum.
Viel Spaß.
Sonntagabend, Talk und Tore, heute etwas später als sonst, aber dafür mit jeder Menge fußballerischer Kompetenz. Herzlich willkommen zu unserem Talk-Format hier auf Sky mit unter anderem zwei Talk- und Tore-Debütanten. Zum einen Martin Hinteregger, einem vielleicht ÖFB-Team-Rückkehrer. Hallo. Mit einem vielleicht bald ÖFB-Teamspieler, Dominik Fitz, hallo.
Hallo.
Und einem ehemaligen ÖFB-Teamspieler und jetzt Sky-Experte Peter Stöger. Freut mich sehr, Peter.
Servus.
Ja, direkt aus dem Stadion hergekommen, Dominik Fitz und Martin Hinteregger. Gleich mal dafür danke für den Aufwand, dass Sie heute noch bei uns beide zu Gast sind. Sind ja auch beide mit dem Taxi gemeinsam hergefahren. Martin, hat es da noch einen Zweikampf gegeben im Taxi oder war alles ruhig?
Na, Dominik hat... Ja, war nicht in meiner Nähe, hat in den 90 Minuten hat sich gut herangehalten, deswegen sind wir sehr freundschaftlich hergefahren und haben ganz nett geplaudert.
Können Sie zustimmen?
Absolut.
Alles sauber abgelaufen?
Ja, alles gut abgelaufen, ohne Körperkontakt.
Ohne Körperkontakt, sehr gut. Sie sind ja noch ohne Führerschein, also das wäre ja durchaus etwas, was man noch nachholen könnte, habe ich gehört.
Ja, stimmt, aber da reden wir lieber nicht drüber.
Reden wir nicht drüber. Dominik, gehört, es schauen heute auch sehr viele von der Austria zu. Also jeder ist gespannt auf diese Sendung. Können Sie mit dem Druck umgehen, der da auf Ihnen heute Abend lastet?
Ja, ich glaube, bei den Spielen ist nichts anderes da. Aber ich habe auch Druck von vielen Leuten, die zuschauen im Stadion oder generell auch von den Mitspielern. Das halte ich schon aus.
Also Sie haben gesagt, endlich auch mal schön das Studio von Ihnen zu sehen. Sonst kennt man es ja nur aus dem Fernsehen.
Ja, stimmt. Ich bin zum ersten Mal da und es taugt mir da.
Peter, erprobter Hase hingegen im Sky-Fußballstudio. Wirst heute den Dominik ein bisschen führen, oder?
Ja, wird sich gut entwickelt. Ich glaube, das schafft er allein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, so wie ich vom Gefühl her die Stimmung bei der Austria momentan wahrnehme, glaube ich, muss er schon aufpassen, was er heute daherredet. Ich glaube, das kann ich morgen dann in der Kabine wieder einholen. Ne? Das könnte schon sein, ja.
Aber es läuft ja auch tatsächlich wirklich sehr, sehr gut für die Austria. Wir haben es gehört vorhin in alle Spiele, alle Tore, 11. Sieg aus den letzten 13 Spielen, die wenigsten Gegentore erhalten, man ist punktegleich an der Tabellenspitze und heute eben ein souveräner Sieg, kann man mittlerweile sagen, 2-0 am Ende gegen Austria Klagenfurt, weil eben auch der Start sehr gut gelungen ist. War das schon die halbe Miete?
Ja, absolut. Ich glaube, wenn man gegen einen Gegner spielt, der was tief steht, ist immer wichtiger, frühes Tor. Aber ich glaube, wir haben es über die 90 Minuten sehr gut gemacht. Wir hätten am Schluss, also zweite Halbzeit, Maurice hat ein, zwei Aktionen gehabt, wo er allein Richtung Tormann läuft, wo der Ball versprungen ist oder wo vielleicht die Kontakte nicht so waren, wie sie sein hätten sollen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es eine gute Leistung von uns.
Mit einem Tor von Ihnen, bei Ihnen läuft es ja auch richtig gut. Was ist zum Moment dann das Geheimrezept aus Ihrer Sicht?
Ja, es gibt nicht wirklich eins. Ich gebe einfach Gas im Training. Wir als Mannschaft, glaube ich, sind in den letzten Monaten super zusammengewachsen. Und ich glaube, wenn wir im Kollektiv so gut auftreten wie die letzten Wochen und Monate, dann ist es natürlich für jeden Einzelnen auch einfacher, die Situationen gut zu nutzen.
Auch ohne Bart richtig stark.
Ja, Bart und Haare weg. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass ich um 10 Jahre jünger ausschaue. Aber
kann man bestätigen. Martin, für Sie war es natürlich heute ein weniger erfolgreicher Nachmittag in Wien Favoriten 0-2. Diese frühen Gegentore in dieser Saison, also Sie sind ja zwar erst jetzt ab dem Frühjahr in der Mannschaft mit dabei, waren aber schon natürlich schon seit längerer Zeit in Klagenfurt, ziehen sich ein bisschen durch diese Klagenfurter Saison. Wie kommt es dazu?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Natürlich können wir wieder ganz früh in Führung gehen. Die erste Großchance haben wir gehabt und dann im Gegenzug haben sie natürlich jetzt diese Selbstverständlichkeit, wie sie Fußball spielen, diesen Flow einfach, was sie haben, den hätten wir natürlich auch gern. Wir haben ein bisschen natürlich etwas in die Abwärtsspirale, weil wir doch in den letzten 8, 9, 10 Spielen auch sehr viele Niederlagen haben. Und sie schwimmen halt gerade wirklich auf einer absoluten, ja, oder sind auf einem Höhenflug. Und das macht es natürlich einfacher. Und das ist dann auch, warum sie in Führung gehen mit der Selbstverständlichkeit und wir halt auch diese Chance nicht nutzen. Aber im Großen und Ganzen war es natürlich ein hochverdienter Sieg von der Austria.
Ja, und damit ist die Austria eben ganz oben derzeit in der Admiral-Bundesliga gemeinsam mit dem SK Sturm Graz. Und da können wir auch mal geschwind die Tabelle dazu holen, um uns ein bisschen das Ganze auch zu verdeutlichen. Also Sturm und die Austria eigentlich schon ein wenig davon, kann man sagen. 7 Punkte jetzt Vorsprung auf den Tabellendritten, das ist der WRC. Dahinter sind Salzburg, jetzt auch der LASK. Rapid ist abgerutscht auf Rang 6. Damit mittendrin, statt nur dabei im Kampf um die Meistergruppe, die ja am nächsten Wochenende dann endgültig entschieden wird, wer oben und wer unten spielt. Denn Blau-Weiß Linz hat nach wie vor Chancen dank des Sieges heute beim WRC und Schlusslicht ist nach wie vor der SC Altach. Peter, beim Blick auf die Tabelle muss man schon sagen, da setzen sich beide jetzt ein wenig ab schon oben, auch wenn noch eine Punkteteilung vorhanden ist.
Ja, ja, klar, kommt die Punkteteilung, aber die also ist schon ziemlich ausgeglichen, würde ich trotzdem sagen. Also
ja.
Es ist schon Punktevorsprung für logischerweise für Sturm und für Austria, aber so vom Gefühl her kann schon jeder jeden schlagen und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, dass du auch diese halben Punkte, die du jetzt noch mitnehmen kannst mit dem Sieg heute und nächste Woche, das ist schon sehr, sehr viel wert und klar ist, wenn du dir die Tabelle anschaust, erstmalig muss man sagen, werden die Salzburger auch froh sein darüber, dass es eine Teilung gibt. Bis jetzt war es ja immer so, dass alles gegen die Salzburger war. Heute haben sie mal eine Situation, wo sie froh sein werden. Und so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, klar, mit, so wie es dahin gesagt, das ist eine Selbstverständlichkeit momentan normal. Also das Selbstverständnis, das die Austria hat, dass sie wissen, sie können Spiele gewinnen, dass sie wissen, sie können retour kommen, wenn sie hinten sind. Das ist dieser Flow. Das spricht momentan schon für die Austria. Aber ich habe ja gesagt, diese 10 Partien, das ist halt schon knochenhart und da kann jeder jeden schlagen. Aber so nah, wie sie heuer dran waren, einen Titel zu holen, vielleicht sogar beides zu holen, war der Austria schon sehr, sehr lange nicht und das auch zu Recht, wie sie sich momentan präsentieren.
Ja, da war schon viel drin jetzt von Peter Stöger. Ich möchte das auch gleich an Dominik Fitz weitergeben. Dieser Höhenflug der Austria, ist der auch für Sie ein bisschen überraschend gekommen, jetzt im positiven Sinne gesehen?
Ja, ich glaube, wir haben mit dem Trainerwechsel im letzten Sommer und mit den Neuzugängen vor allem, glaube ich, das hat am Anfang ein bisschen gebraucht, dass wir zueinander finden, dass wir wissen, was der andere macht. Und ich glaube, das hat sich dann über die Monate und die Spiele hinaus super entwickelt. Und da, wo wir jetzt sind, glaube ich, wir müssen jede Woche Gas geben. Es ist jedes Spiel wirklich schwer. Auch wenn wir viel gewonnen haben, haben wir immer Partien dabei gehabt, wo es extrem eng war, wo es auch in eine andere Richtung hätte laufen können. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir als Mannschaft jetzt in einer sehr guten Richtung unterwegs. Und wir müssen da dranbleiben und wie wir schon gehört haben, wir müssen dann in die zehn Playoff-Spiele müssen wir schauen, dass wir von Beginn an da sind, weil sonst kann es so schnell vorbei sein.
Martin, was macht es denn momentan so schwer, gegen die Austria erfolgreich zu sein?
Ja, sie sind eine solide Mannschaft, sie machen es extrem gut. Das hat man, glaube ich, in den letzten Spielen, wenn man sie angeschaut hat, einfach gesehen. Und das, ich glaube, für den gesamtösterreichischen Fußball macht das richtig Spaß. Ich kann mich erinnern, die letzten Jahre in Deutschland habe ich wenig die österreichische Bundesliga verfolgt, weil natürlich Red Bull Salzburg klar dominant war. Aber für ganz Fußball Österreich ist es einfach richtig schön zu sehen, wieder stark der Austria Wien, ein Sturm Graz, was souverän ist. Ich denke, Rapid ist auch besser, wie aktuell der Tabellenplatz aussagt. Red Bull ist natürlich sowieso das Nonplusultra. Und das macht es einfach wieder richtig schön und richtig spannend. Und deswegen schaut man wieder gerne die österreichische Bundesliga. Und in meinem Fall spielt man wieder gerne in der österreichischen Bundesliga. Und das macht es einfach richtig cool. Und ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht nur ein Jahreshoch war, sondern wirklich, dass Austria Wien wieder in den nächsten Jahren einfach oben Stamm ist.
Ja, definitiv möglich anhand dieser Saison. Würden Sie sagen, es hat einen bestimmten Zeitpunkt gegeben, wo man auch als Mannschaft erkannt hat, da ist heuer mehr möglich, als uns viele vielleicht zu Beginn zugetraut hätten? Hat es vielleicht so einen Wendepunkt, ein Erlebnis gegeben?
Glaube ich nicht. Ich glaube, das hat sich so über die Spiele aufgebaut, weil wir von Woche zu Woche immer gefestigter geworden sind, immer auch besser miteinander Fußball gespielt haben. Ich glaube, man braucht am Anfang, ist ganz normal, wenn, ich glaube, 4, 5 Spieler sind im Sommer kommen, die was jetzt Woche für Woche spielen, da ist, glaube ich, normal, dass man am Anfang ein bisschen braucht, dass das alles ineinander greift, auch das System, wenn man einen neuen Trainer kriegt, auch das System, bis das greift. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und ich glaube nicht, dass es einen gewissen Zeitpunkt gegeben hat, wo man jetzt sagen kann, dass das der Punkt war, wo man in die richtige Richtung gehen, sondern das hat sich so entwickelt über die Spiele.
Ja, Peter, siehst du schon Parallelen zur Meistersaison, zur letzten, 2013?
Ja, Parallelen. Sie haben jetzt die Chance, wir waren zu dem Zeitpunkt, haben wir schon einen Vorsprung gehabt. War keine Punktehalbierung, wir haben Salzburg im Nacken gehabt, eine sehr starke Salzburger Mannschaft. Was wir im Vergleich zu der Mannschaft jetzt noch gehabt haben, wir mit dem Philipp Hosenauer einen Stürmer gehabt, der unglaublich getroffen hat, unglaubliche Trefferquote. Und bei Austria ist es auf mehreren Schultern verteilt, auf guten Schultern, muss man sagen. Und was ich, glaube ich, schon erkenne, glaube ich, das bringt dann auch der Erfolg mit sich, das darf man auch nicht vergessen, also in Gruppendynamik und der geschlossenen Mannschaftsleistung und das einer für den anderen was tut, das möchtest du ja in jeder Mannschaft haben, aber es ist ein bisschen leichter in einer Mannschaft, in der es läuft, nicht, wo du Punkte machst, dass du den Schritt mehr machst, dass die Stimmung ein bisschen anders ist. Und das würde ich schon sagen, das hat uns damals ausgezeichnet, dass wir sicher nicht die beste Mannschaft waren, aber wir waren das beste Team. Ne? Und das würde ich jetzt dann da, wenn ich mir das alles so anschaue, würde ich da jetzt dann auch in der Liga so sagen, dass sie da sicher ganz vorne dabei sind. Ne? Also deswegen ist es ihnen natürlich zuzutrauen. Und die Entwicklung sehe ich auch so wie der Fitze, dass das Step-by-Step passiert ist und nicht irgendein Schlüsselerlebnis war, wo ich sage, sie waren hinten und haben es gedreht, sondern es hat sich aufgebaut. Hat auch mit dem zu tun, dass die Spieler, die gekommen sind, auch zum Teil nicht alle einen Rhythmus gehabt haben, ein neuer Verein und keinen Rhythmus. Mhm. Und das hat sich entwickelt. Die Spieler, die sich geholt haben, sind gut, das ist ein guter Kader, aber sie leben sicher von der Geschlossenheit.
Also das Team ist richtig stark und nicht nur Alexander Dragovic ist stark, der in den letzten Wochen oft Thema war, sondern eben auch der Herr, der neben mir sitzt und seit Wochen wirklich außerordentlich gut performt, wie Christoph Jochum zu berichten weiß.
Dominik Fitz mit nur einem Satz und ein paar Worten beschrieben.
In Ansatz, boah, das ist schwierig.
Amazing player, amazing person, I think.
Nett. Auch liebevoll, manchmal grantig.
Ja, der Austria-Spieler, so wie man sich einen Austria-Spieler vorstellt.
Dominik Fitz!
Ist also der Idealtypus des Austria-Spielers. Fitz. Sogar der Idealtypus des Offensivspielers in der aktuellen Form.
Aufgrund der Werte, das habe ich aber auch schon des Öfteren in den letzten Wochen erwähnt, ist einfach mit Abstand der beste Spieler auf seiner Position in Österreich. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen, glaube ich.
Ja, also auf der Position ist er sicher der Beste, ja.
Fix ist auch, er war nie besser. Es ist die Saison, in der Fitz das Stigma vom ewigen Talent endlich ablegen kann. Er hat den entscheidenden Schritt gemacht, er ist
ein sogenannter Unterschiedsspieler. Und ich freue mich brutal natürlich, dass er speziell diese Saison das, was so in ihm steckt, und das ist sehr, sehr viel, sehr, sehr oft auf den Platz bringt.
He can decide the game with one pass, with one move. So it's like, it's nice to have a guy like that on the team always. You know?
Nick Brillert sagt's. Fitz entscheidet Spiele mit einem Pass, einer Bewegung. Das können nur die wenigsten. Kein Wunder, dass immer mehr eine Einberufung ins Nationalteam fordern.
Ich finde, er absolviert gerade seinen Part, indem er einfach Top-Leistungen bringt. Er kann nicht mehr tun, finde ich. Und deswegen glaube ich, hätte es mal verdient, dass er mal dabei ist, um ihn auch einmal live da im Benchmarking zu sehen mit den Spielern. Nicht mehr, nicht weniger.
Fitz hat sich einfach mit sehr, sehr guten Leistungen und mit einer unglaublichen Statistik hat sich das aus meiner Sicht verdient, aber entscheiden tut leider nicht er, das wissen wir eh, dass es da einen Teamchef gibt.
Mit dem Teamchef sind Sie bestimmt auch bewusst die Stärken von Dominik Fitz.
Der ist auch vor dem Spiel sehr entspannt und ruhig und geht dann raus und liefert dann ab. Und ich finde auch, was sich auch brutal verändert hat bei ihm, ist die Körpersprache, er ist lauter, er ist emotionaler. Und trotzdem ist er wiederum eiskalt, also fast schon ein lebendes Paradoxon, würde ich sagen. Also so würde ich ihn eher sehen, aber halt hat tolle Fähigkeiten. Ich weiß, sein Vorbild ist der Kevin De Bruyne. Sein Spielstil geht auch in diese Richtung.
Wenn Fitz diese Form konserviert, dann ist wirklich alles drin. Für die Austria, aber auch für ihn selbst. Mit einem Transfer im Sommer vielleicht.
Ein echter Austrianer, ein Unterschiedsspieler. Ein Spieler, der vielleicht bald im Nationalteam spielt. Welche Aussage hat Ihnen denn am besten gefallen?
Ja, waren alle gut. Der Andi war ein bisschen, ich weiß nicht, war ein bisschen sprachlos.
Normal macht offensichtlich momentan die Spieler sprachlos mit ihren Leistungen.
Nein, ich glaube, normalerweise redet er viel mehr.
Im Auto, aber, ne?
Ja. Aber ja, war alles top. Freut mich natürlich, wenn meine Mitspieler mich so sehen. Das freut mich natürlich und dauert die auch. Ja, aber ich glaube, es ist einfach auch von der Mannschaft. Man kann nicht sagen, wir gewinnen jetzt wegen mir oder so. Die ganze Mannschaft ist top. Und da ist für mich halt dann einfacher, dass ich meine Leistungen bringe und dass ich auch so Spiele wie heute zum Beispiel dabei habe.
Peter, du kennst Dominik schon sehr lange. Mhm. Wo hat er sich denn am meisten weiterentwickelt, deiner Meinung nach? Und Stichwort Kevin De Bruyne, wie viel fehlt dorthin noch?
Bisschen was. Aber da fehlt 99,9% der Kicker ein wenig. Ne? Ich glaube, das... stimmt, in der Körpersprache, in dem Bereich hat er sich weiterentwickelt. Also er lässt sich nicht immer noch, aber des Öfteren nicht mehr so provozieren, so aus dem Spiel rausbringen, dass er sich auf die Sachen konzentriert, die ihn stark machen. Das ist wichtig, weil das ist natürlich ein Spieler, den man dann schon gern stört am Platz als Gegner, dass man rausnimmt. Und da hat er noch vor ein paar Jahren so seine Phasen gehabt, wo es schwieriger war dann für ihn, was ich auch verstehe, aber das ist ein Lernprozess, den hat er gut angenommen. Und alles andere, was die Jungs gesagt haben, das stimmt. Also ein Spieler, der mit einem Pass ein Spiel entscheiden kann, weil er Sachen sieht, die andere nicht sehen. Du brauchst dann die Jungs dafür, die diese Sachen, die er sieht, euch annehmen. Also das ist dann dieses Selbstverständnis im Spiel halt. Ein bisschen was hat er gemacht, dass er die Jungs rund um ihn auch erfreut, was die Defensivarbeit betrifft, hat auch ein bisschen was dazu gemacht. Es kommt ihm auch zugute, dass die Organisation in der Mannschaft gut funktioniert, dass er nicht permanent alles nach hinten machen muss, um seine Stärken auszuspielen. Also es passt alles zusammen in der Mannschaft, hat er es jetzt gefunden, weil das Konstrukt da passt und weil er natürlich auch zu seinen Fähigkeiten auch ein bisschen älter geworden ist, ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Und vielleicht auch nur ein Ansatz noch, was die Länderspiel oder die Teamthematik betrifft. Das sollte ihm gar nicht beschäftigen, weil er macht seine Sachen und wer andere bewertet, ob er dann gut genug ist. Und das Entscheidende ist für ihn, dass er mit sich selbst im Reinen ist, dass seine Jungs mit ihm zufrieden sind, dass der Club zufrieden ist, die Fans zufrieden sind. Und diese Entscheidung trifft der andere. Also das würde ich ihm heute so mitgeben, das gebe ich ihm heute so mit, dass er das soll er beiseite schieben. Es tut ihm gut.
Martin, Sie haben heute mit Dominik am Spielfeld gestanden. Wie sehr war ja vielleicht auch Thema in der Matchvorbereitung momentan als Schlüsselspieler der Austria?
Ja, auf jeden Fall. Solche Spieler sucht einfach jede Mannschaft. Und wir haben gewusst, oder allgemein ist es einfach so, wenn natürlich andere Spieler den Ball haben, dann kannst du hinten ein bisschen vielleicht kurz runterfahren. Aber wenn der Dominik den Ball hat, dann muss immer auf 120% sein. Das hat man heute gesehen, dass eigentlich jeder Angriff oder jeder gefährliche Pass von ihm ausgegangen ist. Vergleichen kann man ihn natürlich mit dem Oscar Glock, der glaube ich auch sicher, das sind aktuell die zwei Spieler, die einfach das in eine Mannschaft reinbringen, was glaube ich viele wollen. Und er kriegt von der Mannschaft die Unterstützung, das merkt man. Die Mannschaft ist stabil, die Mannschaft arbeitet, denke ich, ein bisschen für ihn, weil sie aber wissen, wenn er den Ball kriegt, dann passiert was. Und dieses Vertrauen, dieses gegenseitige Vertrauen ist unheimlich wichtig. Und wie am Anfang gesagt hat, so ein Spieler braucht jede Mannschaft und das wäre natürlich ein Traum.
Ja, Dominik war ja damals auch fast schon auf dem Sprung, Peter, zu dir, zu einem neuen Abenteuer. Zu Ferencváros Budapest, als du damals Trainer warst in Ungarn. Was hat denn da gefehlt? Fangen wir mal mit Dominik an.
Das weiß ich nichts.
es war so eine Phase, wo er halt nicht so, weiß nicht, aber vielleicht hätte er so performt, aber auf jeden Fall hat er nicht so viel gespielt und er war nicht so ganz happy. Und ich habe halt dann halt bei seinem Management quasi angefragt, ob das nicht ein Thema wäre, weil Bei Ferenc Varos hätte er super reingepasst. Also wäre er so, sofort funktioniert. Wir waren auch in einer Mannschaft, wo wir international gespielt haben. Also es, das hätte schon so weit gepasst. Aber das hat sich dann halt ganz einfach zerschlagen. Und am Ende muss man sagen, hat er sehr alles richtig gemacht. Er hat sich durchgebissen, was für ihn eh wichtig ist. Ich glaube, wenn du deinen Stammverein hast, wo du immer warst, und wenn du verschiedene Phasen durchlebt hast und wo es mal schwieriger ist und dann beißt du durch und dann wirst du dieser Spieler bei dem Verein, hat es einen riesigen Mehrwert für ihn persönlich, weil du was geschafft hast, dass du das Standing hast, das du dir vielleicht immer erträumt hast. Und das ist gut und jetzt soll er seine nächsten Schritte machen, wo auch immer das ist. Aber ich habe ihn immer geschätzt, weil er ein Spieler ist, der aus sehr wenig sehr viel machen kann für eine Mannschaft. Nicht? Du musst ihn halt handeln, du brauchst vielleicht auch das Umfeld für ihn auch so rundherum, weil die wenigsten Spieler decken alles ab. Aber er kann natürlich, was den offensiven Bereich betrifft, wie gesagt, mit einem Pass, mit einem Schuss, mit einer Aktion ein Spiel entscheiden und die Spieler sucht man halt.
Also damals noch kein Thema gewesen. Wären Sie jetzt grundsätzlich bereit für ein neues Abenteuer, für den nächsten Schritt in Ihrer Karriere?
Ja, ich wäre auf jeden Fall bereit, aber es hat keinen Stress oder ich mache mir selber auch keinen Druck. Ich bin gern bei der Austria. Ich bin seit, glaube ich, 19 Jahren mittlerweile dort. Das ist wie mein zweites Zuhause. Ich weiß nicht, wie oft ich schon dort im Stadion war mittlerweile. Und ja, ich mache mir selber auch keine Gedanken darüber, muss ich sagen. Ich schaue einfach, dass ich meine Leistungen bringe und alles andere wird dann von selber irgendwann kommen.
Ja, dann frage ich mal in die Runde. Wir blenden jetzt einen Herrn ein, ob der bei Ihnen allen ein Begriff ist. Bin gespannt, wo wir ihn sehen. Hier im Hintergrund. Erkennt denn jemand? Niemand. Okay, also das ist Steve Nash, eine ehemalige NBA-Legende, zweimal MVP in der wahrscheinlich stärksten Liga der Welt. Und er ist so nebenbei Miteigentümer von den Vancouver Whitecaps. Und das ist vielleicht ein Teamname, der Dominik Fitz ein Begriff ist.
Ja, ist mir ein Begriff, aber, aber mehr gibt es doch schon immer dazu zu sagen.
Aber man hört von vielen Seiten, dass es schon relativ konkret sein soll, vielleicht noch nicht jetzt im Winterthema ist, aber vielleicht für den Sommer. Wäre das eine Adresse, die Sie reizt? Sie haben oftmals auch in den letzten Wochen geschwärmt von der MLS, zum Beispiel auch im Podcast. Man schätzt sich, man kennt sich bei Tino Casali und Ateno Hio.
Ja, sicher ist für mich interessant. Ich finde, dass sich generell die Liga dort extrem gut entwickelt hat. Auch sind schon viele Stars aus Europa auch jetzt mittlerweile dort. Und ich glaube, es ist sicher Überlegung wert, aber wann was passiert oder ob ich überhaupt gehe oder wie es weitergeht, das kann ich selber noch nicht sagen. Ich werde jetzt einmal den Rest der Saison Vollgas geben, dass wir unsere Ziele erreichen mit der Austria und dann schaue ich weiter.
Dann hören wir mal rein, was der Kapitän der Austria zu sagen hat zu einem möglichen Dominik Fitz-Abgang, Manfred Fischer.
Natürlich sind wir traurig, wenn wir dann irgendwann einmal nicht mehr haben, aber das muss ja sein Anspruch sein, dass er irgendwann einmal den nächsten Step auch macht. Vielleicht schaffen wir mit ihm heuer einen unglaublichen Erfolg, wer weiß. Aber das war halt ein cooler Abschluss, sage ich. Also, wenn du noch irgendwas erreichst, gemeinsam mit ihm, das war schon was, wo man sagen würde, wo er, glaube ich, auch sagt, hey, er hat jetzt da was erreicht mit dem Verein, er ist lang genug da, jetzt ist es an der Zeit, dass man einen nächsten Step macht.
Also so Manfred Fischer, das klang schon relativ endgültig. Wäre nochmal schön, wenn er einen Titel holt am Ende. Weiß er da mehr als wir?
Nein, gar nicht. Ich glaube, es wäre jeder so viel wie ihr jetzt. Und ich würde sehr gerne auch die Saison fertig spielen. Aber ich weiß wirklich nicht Bescheid, wie es weitergeht. Und es kann sich Woche für Woche ändern. Aber Stand jetzt ist das Einzige, was in meinem Kopf ist, dass ich Gas gebe und dass wir einen Titel holen.
Peter, die MLS, wäre das eine Liga, die Dominik Fitz gut zu Gesicht steht? Könnte er dort hineinpassen, deiner Meinung nach?
Ja, vom Fußballspielen schon. Das passt sicher gut. Ne? Das ist die Frage. Das muss ja jeder dann für sich selbst entscheiden, weil sind ja alle so gescheit, die halt dann auch sagen, ist das eine Liga, wo man hin muss? Muss man nicht nach Deutschland oder nach Spanien oder nach Italien? Ich finde, das ist eine höchst persönliche Entscheidung, wo man glaubt, wo man hinpasst zum jeweiligen Zeitpunkt. Ich sehe relativ viele Spiele der MLS. Ich finde, das ist auch eine spannende Liga. Mhm. Ich sehe es auch als fußballisch wirklich hochstehende Liga. Es geht nicht so zur Sache, wie es vielleicht zweite deutsche Liga ist oder sonst irgendetwas von der Körperlichkeit. Das passen würde auf jeden Fall dorthin, das ist keine Frage. Nicht. Wann das sein muss, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt dann, ich kann es ja nicht mitentscheiden, aber wenn ich jetzt natürlich auf Austria-Seite bin, dann würde ich sagen, vor Sommer geht es auf keinen Fall, weil die Geschichte, die würde ich mir ja nicht nehmen lassen, dass ich jetzt als Verein mit dem Vizi die Möglichkeit habe, vielleicht sogar ein Double zu holen, wenn alles aufgeht.
Ja.
Wer weiß, wie oft es das noch gibt. Also deswegen, was dann im Sommer kommt, wird man sehen, aber wenn er so weiter performt und die schaffen wirklich das Double, gibt es andere Möglichkeiten bei Austria Wien, wo sagen, vielleicht auch finanzieller Natur bleibt er da. Wenn sie das Double holen, gibt es dann natürlich vielleicht andere Ligen, die dann interessiert sind, weil sie ja wissen, du hast Sturm geschlagen, du hast Salzburg geschlagen, also das macht auch in Deutschland möglicherweise was oder in anderen Ligen. Also momentan, wenn er so performt, ist es ja eine coole Geschichte, da kannst du ja warten und schauen, was kommt. Ne?
Dominik hat angesprochen, wie lange er mittlerweile schon bei der Austria ist, nämlich eine ganze Zeit, fast zwei Jahrzehnte. Martin, Sie waren sehr lange in Salzburg, 10 Jahre am Stück und haben dann auch den Weg ins Ausland gewagt, damals erste Station Borussia Mönchengladbach. Wie war die Umstellung für Sie mit dieser ersten Auslandsstation, raus aus der gewohnten Umgebung?
Ja, extrem schwierig. Das war ein Winterwechsel, die sind nie so einfach. Und ich bin
Leihgabe, ja.
Ja, ich bin in einer schlechten persönlichen, also fußballerischen Phase gewechselt. Das würde jetzt keinen empfehlen oder wenige, aber der Dominik ist jetzt wirklich in einer Überform und da ist es natürlich, wäre es dann noch einfacher, Fuß zu fassen und ja, das Wichtigste ist einfach, dass die Entscheidung derjenige trifft, dass er sich nicht von Medien leiten lässt, vielleicht von Mitspielern, von Beratern, sondern wirklich, er muss die Entscheidung treffen und dann dahinter stehen, weil er muss die Entscheidung ja dann leben und deswegen ja, für mich war das damals ein bisschen eine Hauruck-Entscheidung, nicht die allerbeste, aber das gehört zu einer Karriere dazu. Wichtig ist, dass man dann trotzdem nicht aufgibt und weiterkämpft.
Ja, und das heißt, haben Sie danach noch Ihren Weg in Deutschland gemacht, dazu kommen wir später ja auch noch. Und Dominik wäre so nebenbei der 14. Österreicher, der in die MLS wechselt. Da sind ja große Namen auch dabei, wie Andreas Herzog, Emanuel Bogardetz, Markus Schopp oder auch Andreas Ivanschitz. Jüngst spielen momentan in MLS David Schneck und Hannes Wolf, also es ist schon ein Terrain, wo die Österreicher auch immer mehr Fuß fassen. War das bei Ihnen auch irgendwann einmal Thema, dass es nach Amerika geht?
Nein, war nie Thema. Spätestens, wo ich nach Frankfurt bin, habe ich gewusst, dass ich da eigentlich so schnell nicht mehr weg will. Und deswegen habe ich mich damit nicht beschäftigt. Und für mich wäre es dann auch schwierig gewesen, glaube ich, wenn du im Nationalteam bist, dann in Amerika bist. Ich glaube, dann wird es auch fürs ÖFB-Team sehr schwierig, vor allem die Reisen. Und wie es dann weitergeht, das weiß ich nicht. Aber ich denke, die Österreicher, die in der MLS gespielt haben, die waren, glaube ich, keine Nationalspieler. Oder es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer.
Ja, man hat es damals auch bei Marc Janko mitunter im Ausland erlebt, der weit weggezogen ist und auch bei Marko Arnautovic zwischenzeitlich. Also sicherlich nicht einfach, aber grundsätzlich der Reiz am Meer kann natürlich ein großer, auch was das Land an sich betrifft, Dominik, oder?
Ja, ich glaube, es ist super dort zum Leben. Ich war noch nie dort, aber was ich gehört habe und was mir die was schon dort waren, erzählt haben, waren nur positiv eigentlich. Aber ich sicher muss das auch wichtig sein, dass das Leben dort passt. Aber in erster Linie zählt das Sportliche und ich glaube, dass das ein guter Verein ist und ja, alles andere werden wir sehen.
Peter, wir haben schon gesprochen über die Heimatverbundenheit von Dominik und dass er eben sein ganzes Leben eigentlich bei der Austria war. Das wäre dann schon ein Extrem in die andere Richtung eigentlich, weil man sich ja fast am Ende der Welt befindet aus österreichischer Sicht.
Ja, ich weiß nicht, ich war immer gern zu Hause und ich weiß jetzt nicht, ob es einen gravierenden Unterschied macht, ob du jetzt ein paar tausend Kilometer weg bist oder ob du 700 Kilometer von zu Hause weg bist. Du bist ganz einfach weg, ne?
Ja.
Und den Kontakt zu deinen engsten Personen, das wird weniger. Du siehst sie halt vielleicht das eine oder andere Mal noch weniger, wenn es ein bisschen weiter weg ist, aber ich glaube, das, was vielleicht auch beim Vizi ist, der sehr verbunden ist zu allem, was halt da ist, das kann ich verstehen. Es ist eine gravierende Veränderung, so wie es der Hinti gesagt hat. Und mit dem musst du fertig werden, dass du deine Dinge alleine checken musst, dass dir ein Umfeld fehlt, dass dir die Sicherheit da oder dort mal fehlt. Die ganz privaten Dinge. Nicht? Und da, glaube ich, ist es vollkommen egal, ob du jetzt ein paar hundert Kilometer weg bist, weil da kann auch nicht jeder kommen und dir Unterstützung geben, wenn du was gerade brauchst, aus dem Telefon. Und am Telefon geht es aus Amerika genau gleich wie aus Köln oder sonst wo.
Auf alle Fälle eine sehr spannende Phase in Ihrer Karriere, nicht nur eben aufgrund eines möglichen Wechsels, nicht nur aufgrund der Thematik, dass es mit der Austria sehr gut läuft und heuer einiges drin ist, sondern eben auch aufgrund der Frage, die schon viele auch in den letzten Wochen gestellt haben, wann sehen wir Dominik Fitz eben im ÖFB-Nationalteam? Was ist denn Ihr Gefühl? Glauben Sie jetzt mal rein aus dem Bauch heraus, Sie sind beim nächsten Lehrgang mit dabei?
Das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, wir haben eine brutale Qualität im Nationalteam, vor allem auf meine Positionen. Das sind, also der Großteil vom Kader ist in die Top 5 liegen, spielen die alle. Und ja, es ist, ich muss sagen, ich wäre sicher gern dabei, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach, wenn ich mir den Kader anschaue.
Martin, wie ist das so, wenn man als Neuling ins Nationalteam kommt?
Ja, der Stamm ist natürlich da. Es ist, jeder weiß, wie es abläuft. Und wenn du neu kommst, ich meine, die Spieler kennt man eigentlich eh, ja. Das natürlich. Aber trotzdem ist Nationalteam nochmal ganz was anderes. Man kommt alle Monate immer für 10 Tage zusammen, bereitet sich wirklich auf große Spiele vor, um einfach für Österreich einfach Top-Leistungen zu bringen, vor allem Siege, Erfolge zu bringen. Und deswegen findet man sich als Neuer sehr, sehr schnell ein. Aber es ist einfach was anderes wie Vereinsfußball.
Peter, was könnte Dominik diesem Nationalteam noch geben, was Ralf Rangnick momentan vielleicht noch sucht oder nicht hat?
Also so wie es gesagt hat, der Dominik, also auf seiner Position ist die Konkurrenz wirklich richtig groß. Also es sind nochmal meiner Meinung nach auch wirklich Top-Spieler, die auch vieles abdecken, was der Vize abdeckt. Deswegen ist es für mich schwierig. Da könnte einer von denen sein, die jetzt einen Flow haben, die gut drauf sind, wo sich der Teamchef denkt, okay, der hat positive Erlebnisse, den nehme ich mit dazu, vielleicht kriegt er mal Möglichkeit, kann sein Feeling, das er momentan hat, dann für die Mannschaft einmal einbringen. Mhm. Aber auf Strecke ist es halt, da ist die Luft in der Nationalmannschaft ist halt dann schon sehr dünn und jetzt ist wenigstens mal so, dass Fitze über Monate stabil ist in seinen Leistungen und deswegen wird auch darüber diskutiert, aber das ist das, was ich halt meine. Er soll sich nicht damit beschäftigen, klar, dass du das fragen musst, klar, dass das jeder sagt, das sind ja Geschichten, das ist ja logisch, ne? Der ist jetzt einer dieser, von mir aus drei Topspieler in unserer Liga, die auffällig
Top-Score sind. Topscorer aktuell.
Ja klar, also die Fragestellung ist ja richtig. Aber die Geschichte ist ja, wenn ich mich mit ihm beschäftige, dann ist es ja wichtig, damit, wie er damit umgeht. Und das soll ihn überhaupt nicht belasten. Er soll sein Ding weiter durchziehen und dann kommt der Anruf oder er kommt eben nicht und dann kommt er vielleicht in 2 Monaten oder in 3 Monaten. Das ist die Thematik. Also es soll klar in seiner Arbeit sein, das ist für ihn wichtig, soweit kenne ich ihn. Momentan habe ich echt das Gefühl, dass er im Fokus ist und das möchte ich ihm halt mit diesen Fragestellungen nehmen. Okay, ich hätte gern, dass er die Saison so fertig spielt, wie er es sagt.
Was für Österreich super ist natürlich, aber für den Dominik halt nicht so ist, auch wenn Spieler beim Verein nicht so performen, im Nationalteam Performance immer extrem stark. Und das ist so ein bisschen, was der Teamchef, glaube ich, jetzt auch weiß. Und das ist auch ein bisschen die Problematik, glaube ich, aktuell da. Weil einfach, wenn die Jungs zum Team kommen und da, ich glaube, der Baumgartner war ein richtig gutes Beispiel bei Leipzig. Eine schwierige Zeit gehabt, aber im Nationalteam immer brutal performt. Und das ist natürlich für Österreich natürlich super.
Ja, war zuletzt ein durchaus spannendes und mitunter auch heikles Thema, Stichwort Marcel Sabitzer. Vielleicht etwas, was Sie dem Nationalteam bringen könnten, wäre die Elfmeterstärke. Also das ist ja fast die Quote bei 100%. 13 aus 13 habe ich mir notiert in der Admiral-Bundesliga. Wir haben jetzt auch ein paar Tore für Sie herausgesucht vom Punkt. Auch schon im Wiener Derby, unter anderem gegen Rapid verwandelt. Und was auffällt, Dominik, Sie sind zwar einerseits sehr präzise, aber andererseits, Sie verteilen die Bälle auch extrem. Also Sie haben eigentlich keinen gefühlt Go-To-Elfmeter, wo Sie sagen, das ist meine Stärke, dort will ich ihn hinhaben. Das sieht man jetzt auch anhand dieser Grafik. Waren sogar einmal einer in der Mitte dabei. Wann entscheiden Sie sich denn, wo Sie hinschießen?
Ja, es kommt immer darauf an. Zum Beispiel gegen Sturm war für mich klar von Anfang an, dass ich in die Mitte schieße, weil ich weiß, wenn der Skerpen, der aus 2,5 Meter ist, wenn er die Ecke erratet, dann hat er. Und ich war mir zu 99% sicher, dass er nicht stehen bleibt. Und ich glaube, er war auch gut geschossen, er war hoch und scharf. Deswegen, ja.
Also manchmal vorbereitet, manchmal Intuition, kann man so zusammenfassen?
Ja, genau. Man sieht es glaube ich, eher, wenn es rechts ist, eher oben, links eher unten. Und der eine, der eine war in die Mitte.
Aber wir wollen natürlich auch nicht zu viel verraten.
Ja, genau. Ich habe auch überlegt, ob ich überhaupt was sagen will. Nicht, dass da die Daumen von WSG und von der ersten Sechs zuschauen will. Hoffentlich haben wir noch ein paar Helfer.
Trainieren Sie das viel aber grundsätzlich?
Nein, eigentlich selten. In der Vorbereitung habe ich ab und zu ein paar geschossen, aber jetzt gar nicht mehr. Ich denke mir immer, wenn es haben schon so viele Spieler, weiß nicht, Ronaldo, Messi, alle genug Elfmeter verschossen. Deswegen gehe ich hin und suche meine Ecke aus oder in die Mitte und schieße ihn dort scharf hin. Dann, wenn ich einmal einen verschieße, dann glaube ich, wird auch nicht die Welt untergehen.
Ist ja auch nicht, wie man anhand dieser Saison sieht. Das war der einzige in Ihrer Karriere gegen Ilves in der Conference League Qualifikation. Also der ist auch kein Thema mehr bei Ihnen im Kopf.
Nein, gar nicht. Ich weiß nicht, war vielleicht gar nicht schlecht für uns, sage ich jetzt im Nachhinein, dass wir da nicht weiterkommen sind, weil dann haben wir genug Zeit gehabt, dass wir mehr zueinander finden, weil sonst hätten wir jeden dritten Tag wieder Spiele gehabt und mit den Reisen und so weiter. Vielleicht wäre das dann alles gar nicht so, wie es jetzt ist, deswegen ist es schon längst abgehakt.
Ja, Martin, wie sieht es mit Ihren Elferqualitäten aus? Sie waren ja zwischenzeitlich mal als Stürmer auch aktiv.
Ja, meine Statistik wäre gleich, glaube ich, von den letzten 6 Elfmeter waren alle in die Mitte. Und deswegen, ich bin da, glaube ich, nicht so stark. Wir haben auch einen Top-Schützen mit Bembo abziehen. Und deswegen überlasse ich es natürlich gerne ihm.
Aber Dominik hat noch was Interessantes angesprochen. Wenn diese Conference League Quali erfolgreich gewesen wäre, wenn die Austria vielleicht schon so performt hätte, auch im Sommer, dann wäre man natürlich auch international dabei gewesen. Denkst du, würde man dann auch in der Liga so eine Rolle spielen können mit diesem Kader? Also war das wirklich vielleicht auch sogar für die Austria in der jetzigen Phase von Vorteil?
Ja, man weiß es nicht genau. Also das ist eine Mutmaßung, was schon klar ist. Wie gesagt, sie haben ja auch Spieler dabei, also in den Kader dazu bekommen, die davor länger nicht gespielt haben. Da ist dann schon die Frage, wenn die alle 3 Tage ein Spiel gehabt hätten, gleich zu Beginn, hätten die das körperlich so geschafft, hätte es nicht Probleme gegeben, kann man viel darüber diskutieren. Ich glaube, dass eine Mannschaft, die richtig gut funktioniert, auch alle 3 Tage erfolgreich Fußball spielen kann. Also die Top-Mannschaften zeigen es ja, dass das funktioniert. Das war damals eine neu zusammengestellte Mannschaft. Vielleicht wäre es ein bisschen komplizierter geworden und vielleicht haben sie wirklich in dieser Phase einmal in der Woche dieses Spiel gehabt und dann haben sie quasi ihren Trainingsprozess machen können, dass sie die finden. Mag sein, hätte aber anders da auch laufen können, aber der Vize hat es schon richtig gemacht, hat ihm daneben gehauen und die Mannschaft hat sich entwickelt. Das ist hat alles richtig gemacht, schon im Sommer.
Martin, Stichwort international. Ex-Club Eintracht Frankfurt, letzte Woche wieder im Einsatz, ist er noch voll dabei in der Europa League. Da können wir auch mal auf die Tore schauen vom erfolgreichen Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam. Ein 2:1 durch Tore von Larsson und Skiri. Also die Ausgangslage für das Rückspiel in der kommenden Woche ziemlich gut für die Eintracht. Das Spiel dann übrigens auch live und exklusiv bei uns auf Sky zu sehen gegen Ajax dann eben aus Frankfurt. Martin, wie stark verfolgen Sie dann noch Ihre Ex-Kollegen? Und wie sehr freuen Sie Bilder wie diese?
Ja, ich verfolge es extrem stark, weil es mich einfach sehr, sehr interessiert. Und Sie sind jetzt genau in der Phase, wo wir auch extrem oft waren. Man sieht, in der Europa League ist sehr viel möglich. Ich denke, der Titel ist schon noch mehr, also die Chance steht noch mehr als wie bei uns damals. Okay. Aber es ist man sieht damit, wenn man heute Union Berlin schaut, ja. Der Fokus ist schon ganz klar auf international gelegt, weil einfach die Fans und die ganze Stadt und der Verein das auch ein bisschen vorlebt mittlerweile. Und man darf aber die Liga nicht vernachlässigen. Das ist schwieriger. Das ist der Fokus, das ist im Unterbewusstsein. Der Fokus nimmt dann aber ab in der Liga. Aktuell sind es zwar noch in der Champions League Plätze, aber das waren wir in zwei Saisonen, wo ich in Frankfurt war, war das genau gleich. Haben wir es zum Schluss dann noch verspielt. Und deswegen wäre natürlich wünschenswert, wenn der Fokus international bleibt, aber in der Liga, dass da auch noch gut performt wird.
Na, da hat er damals die Europa League gewonnen, also höre ich da schon so ein bisschen raus, das Spektakel Europa League, dort auch die Chance zu haben, diesen Bewerb zu gewinnen, wiegt fast ein wenig mehr als dann in der Liga nächstes Jahr über einen Champions League Platz dann vielleicht sogar in der Königsklasse zu spielen, aber zu wissen, dass dort die Chancen natürlich nicht so groß sind.
Ja, es ist einfach ganz was anderes, wenn du Donnerstagabend Flutlichter sein, egal ob es bei uns in Frankfurt war oder woanders. Mhm. Es ist einfach extrem was Besonderes und dann kommt wieder der Bundesliga-Alltag.
Das ist immer extrem schwer zu switchen gewesen. Das war für uns damals schwer. Man sieht es auch, dass jetzt für diese Mannschaft schwer ist, umso weiter es Richtung Titel geht. Und ja, hoffen wir, dass einfach die Performance in Europa League hoch bleibt. Dann verzeiht man solche Niederlagen wie heute gegen Union.
Ja, wir haben jetzt gerade die Bilder gesehen von der legendären Mannschaft 21-22 Europa League Titel in Sevilla, damals gegen die Glasgow Rangers im Elfmeterschießen. Tolle Sache. 4 Spieler sind nur noch mit dabei vom damaligen Kader, nämlich Trapp, Tutor, Chandler und Knauf. Haben Sie da noch Kontakt vielleicht zu einem dieser Spieler?
Ja, mit Timmy hin und wieder, mit Chandler. Ansonsten sind es eher Spieler, die nicht mehr beim Verein sind.
Zum Beispiel?
Ja, Sebastian Rode, Alex Meyer, David Abraham. Und schade natürlich, dass der Switch immer so schnell geht im Fußball, weil wir wirklich damals eine top menschliche Mannschaft gehabt haben. Nur so kann man erfolgreich sein. Und ja, aber das ist der Fußball.
Ja, und wir haben die Bilder gesehen, das war praktisch der Höhepunkt damals Ihrer Karriere. Und genau an diesem Höhepunkt hat sich Martin Hinteregger dafür entschieden, die Karriere zu beenden. Er ist zwar wieder zurückgekehrt, aber das war eine beeindruckende Geschichte, die Christoph Jochum noch einmal für uns nacherzählt.
Sirnitz, in einem Seitental des Gurktals gelegen, der Heimatort von Martin Hinteregger. Im vergangenen September besuchen wir ihn hier, ohne zu ahnen, wie symbolisch der Martin Hinteregger Rundwanderweg irgendwann sein wird. Hinti ist die Runde, einmal gegangen, Profi, Fußballpension Profi. Damals in der Hinti-Arena hätte das kaum einer gedacht. Damals dachten alle, er hätte abgeschlossen mit der Karriere.
Bitte lass mich wieder heim, lass mich wieder einfach allein sein, vielleicht. Vielleicht bin ich ein bisschen in der Hinsicht am Platz richtig hart, aber innen drin vielleicht zu weich für die harte Fußballwelt. Ich glaube, ich habe es lang genug durchgezogen. Aber irgendwann war dann einfach das, wo ich nicht mehr können habe. Das Wichtigste ist der Kopf. Der Kopf war nicht mehr bereit dafür. Wenn der Kopf nicht bereit ist für gute Leistungen, dann ist es gescheit aufzuhören.
Es war, es ist ein Leben für den Fußball. Seit seinem Debüt damals in Salzburg am 16. Oktober 2010.
Der junge Martin Hinteregger, der 18-Jährige von den Juniors U19-Teamspieler. Er ist heute besonders im Blickpunkt.
Schnell kommen die ersten großen Erfolge. Schnell wird klar, der Hinti ist nicht so wie die anderen. Er ist speziell.
Er ist ein richtiger Fußballer mit Leidenschaft, der ist mit Herzblut am Platz. Ist ein Spieler, der nicht jetzt von der Stange kommt, der für was steht, der aneckt, der aber auch Fans begeistert.
Einer, der für unbedingten Siegeswillen steht.
Ich bin ehrgeizig, selbst mit den 10-jährigen Kindern kann ich nicht verlieren, wenn ich mitspiele. Ich muss Tore machen, ich will Tore machen. Wenn ein Ball am 16er liegt, dann muss ich draufschießen aufs Tor. Aber das ist, glaube ich, bei allen ehemaligen Profis so, das kriegt man sonst nie richtig außer.
Zum Glück haben sie es nicht aus ihm rausbekommen, sagen sie heute in Klagenfurt. Denn genau diese DNA, Mangelware, einer, der vorangeht, einer, der die anderen mitreißt, einer, der Unangenehmes ausspricht, das alles ist der Hinteregger.
Ich habe das Intus, den unbedingten Siegeswillen, und da muss man einfach durchgehen, dahin, wo es weh tut. Und es war leider... Leider machen das noch nicht alle bei uns in der Mannschaft. Wo ich gekommen bin oder die ersten Gespräche bevor der Verlängerung oder bevor ich einen Vertrag geführt habe, war genau das Thema, dass wir eine sehr brave Mannschaft sind, sehr ruhige und eigentlich keiner mal dazwischen hat, wenn's nicht hinhaut.
Hinteregger mit seiner Karriere natürlich einer, zu dem sie aufschauen können. Die Erfolge mit Frankfurt, Wahnsinn. Er muss niemandem mehr etwas beweisen, außer vielleicht sich selbst.
Wenn du dann Fußball schaust, dann möchtest du natürlich wieder mal, boah, kann ich noch spielen bei Frankfurt, boah, das wäre schon noch mal cool, da dabei zu sein. Ein Mensch ist immer so, er möchte immer das haben, was er nicht kriegt und denkt, das ist oder nicht hat, und das wird immer so sein.
Hätte er gar jetzt gerne wieder seine Ruhe daheim in Sirnitz? Oder ist diese Herausforderung mit Austria Klagenfurt genau das Richtige?
Na, die Frage gebe ich einfach gleich mal weiter, Martin Hinteregger. Ruhe momentan oder passt, wie es ist derzeit?
Nein, es ist perfekt. So, es war ein langer Prozess, wo ich mich da entschieden habe, nochmal anzufangen. Sehr, sehr gut überlegt, mit doch vielen Gesprächen, vor allem mit Günther Gorenzel. Und deswegen war es eine wohl überlegte Entscheidung und es hat mich einfach wieder gejuckt. So wie es damals war, dass ich einfach nicht mehr kennen habe, nicht mehr weitermachen habe können. Und der Prozess länger gereift ist, so ist jetzt das Comeback gelaufen.
Ja, vielleicht nochmal zum Karriereende zu kommen. Haben Sie es irgendwann einmal bereut im Nachhinein, dass Sie gesagt haben, an diesem quasi Höhepunkt, im nächsten Jahr hätte man Champions League gespielt, ich gehe den Schritt zurück?
Nein, ich habe es, wie gesagt, sehr, sehr gut überlegt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich auf der Alm am Zweitag mich verkrochen habe und wirklich sehr, sehr gut überlegt habe, ob ich jetzt wirklich aufhöre oder nicht. Und dann bin ich runter und habe gesagt, ja, es ist jetzt wirklich aus, weil es geht einfach nicht mehr. Wenn du nicht mehr bereit bist im Kopf, wenn du nicht mehr den Spaß am Fußball hast, dann kannst du auch nicht mehr Top-Leistungen bringen. Und in der deutschen Bundesliga, wenn du da mal einen Monat keine Leistung bringst, dann geht es schnell wieder in eine andere Richtung. Und deswegen war es sehr, sehr gut überlegt. Natürlich hat es mir für Frankfurt leid getan. Ich habe immer noch natürlich ein schlechtes Gewissen, weil ich doch ein bisschen das Gefühl habe, im Stich gelassen zu haben, weil abrupt das Karriereende war. Aber nichtsdestotrotz bin ich Frankfurter dankbar, weil ich es verstanden habe. Ich habe es ihnen sehr gut erklärt, meine persönliche Situation ihnen einfach vorgetragen. Und Markus Grösche und Timo Hardung und Axel Hellmann haben sehr viel Verständnis gezeigt und zum Glück war das Gespräch dann wirklich positiv.
Ah, da gibt es ja auch ein spannendes Zitat Ihres Vaters zu der ganzen Geschichte, der gemeint hat, jetzt hat der Kopf Nein zur Champions League gesagt, final. Sie haben ja länger darüber nachgedacht, Sie haben es gerade auch gesagt. Hat es abseits von dieser psychischen Komponente noch ein anderes Kriterium gegeben, wo Sie gesagt haben, das ist für mich jetzt ausschlaggebend dafür, dass ich nicht weitermache?
Nein, es hat sich angefangen im Oktober damals schon, dass ich einfach gesagt habe, als erste Mal einmal 3-4 Wochen verletzt und habe eigentlich gesagt, boah, wie schön ist das Leben eigentlich, wenn du wirklich mal diesen Druck nicht täglich hast, diesen Druck am Wochenende. Und da habe ich das erste Mal eigentlich gemerkt, boah, okay, das Gefühl kann anders sein, der Schlaf kann anders sein. Ich habe mir selber, muss ich im Nachhinein gestehen, selber einfach zu viel Druck gemacht in vielerlei Hinsicht. Und deswegen hat es einfach sehr lange gereift. Ich habe da die Phase gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, boah, jetzt habe ich mal 3-4 Spiele Pause. Jetzt ist ein ganz anderes Gefühl da und dann bin ich wieder zurück in diesen Alltag, wie ich es eigentlich 12 Jahre durchgehabt habe und dann ist es einfach nach und nach gereift und ich habe sehr viele Gespräche mit Olli Glasner geführt. Er war sehr verständnisvoll und es ist einfach so, wenn du im Kopf nicht bereit bist, wenn du merkst, es geht einfach nicht mehr, dann kannst du keine Leistung bringen und ich glaube, der Peter war lang Trainer, dann wird er mit dem Spieler nicht zufrieden sein. Und ein Spieler muss Leistung bringen im Profifußball.
Peter, wir haben vorhin schon kurz gesprochen über das Thema.
Ja, also es gibt ja ganz eine einfache Erklärung dafür. Also wir haben in Köln auch so eine Situation gehabt, wo ein Junge auf uns zugekommen ist und gesagt hat, der hat ein Thema, das beschäftigt ihn so, er möchte eigentlich aufhören. Wir haben gesagt, wir geben da Auszeit oder sonst irgendwas. Er hat gesagt, das ist es nicht. Und der ist dann wieder wo auftaucht. Nicht? Und da gibt es zwei Bereiche. Das eine ist der Sportler und das zweite ist der Mensch. Nicht? Und wenn der Mensch nicht funktioniert, funktioniert der Sportler nicht. Und das musst du halt auch akzeptieren. Und deswegen finde ich das vollkommen eine normale Geschichte, dass das passieren kann und dass es das halt auch so ist. Und auf der anderen Seite sage ich auch, wenn ich es umlege, dann quasi auf das Trainergeschäft. Ich war ja 5 Jahre in Deutschland und als ich aus Dortmund dann raus bin, hätte ich wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, also ich mein lukrativstes Angebot aus der Zeit bekommen, weil 5 Jahre Bundesliga mit Köln und mit Dortmund, da ist quasi der Lebenslauf ist nicht so schlecht. Und für mich war auch die Entscheidung, entscheide ich mich jetzt dann für eine weitere Trainerstation, was gut gewesen wäre für mich als Trainer, oder entscheide ich mich für die Familie und für mich, nicht? Als Mensch. Und ich habe für mich und die Familie entschieden. Nicht? Und das war vollkommen richtig. Nicht? Heute kannst du darüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn, zu dem Zeitpunkt und mit der Entwicklung war es vollkommen richtig. Nicht? Und das ist wahrscheinlich bei ihm so und das ist bei jedem Spieler so. Also wenn du auf dem Level, wo du alle 3 Tage oder alle 6 Tage höchste Leistung bringen musst, körperlich, geistig, wenn du nicht bereit bist, dann kann das nicht funktionieren. Und das musst du auch akzeptieren. Das ist gut so. Gott sei Dank gibt es so Vereine dann auch, die auch Verständnis dafür haben.
Dominik, wenn Sie das jetzt ein bisschen Revue passieren lassen, was Martin gesagt hat zum Thema Profifußballer, Druck, Intensität, auch immer performen zu müssen auf höchstem Level. Wie gelingt es Ihnen, diese Attribute ein bisschen zu minimieren, um sich dann auch wieder vielleicht persönlich Ihnen mehr stärker zu widmen, um runterzukommen, um dann auch wieder da zu sein, wenn es zählt?
Naja, es ist sicher nicht einfach. Ich glaube, es gibt in fast allen Karrieren immer Phasen, wo es einfacher ist. Und dann gibt es Phasen, wo es schwerer ist. Ich hab auch so eine Phase durchlebt, wo ich ein Dreivierteljahr dann bei der zweiten Mannschaft gespielt habe, nachdem ich aber schon, weiß nicht, 50 Bundesligaspiele gehabt habe oder so. Und ja, man muss damit umgehen. Und wie schon gesagt worden ist, man muss auch als Trainer oder generell als, weiß nicht, Sportvorstand oder was weiß ich, muss man auch Verständnis für die Menschen haben. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, wie man damit umgeht. Und auch wenn es beim Hinti war, ich verstehe das vollkommen, wenn er sagt, für ihn geht es nicht mehr, dann ist das so.
Wie ist es Ihnen damals ergangen in dieser Situation? Was war Ihre Motivation damals, als Sie für die zweite Mannschaft gespielt haben, den Weg wieder zurückzufinden?
Ja, ich habe dann sicher was in den ersten Tage, Wochen, was nimmt gar nicht einfach. Da habe ich auch überlegt, ob ich aufhören soll zum Spielen. Aber dann habe ich bemerkt, dass man auch wenn das Niveau nicht so hoch war, hat es mir extrem Spaß gemacht bei der zweiten Mannschaft. Und dann habe ich auch Woche für Woche immer besser performt. Und ja, dann so bin ich dann wieder zurückgekommen zur ersten im Endeffekt. Und ich habe, glaube ich, alles richtig gemacht. Bin auch relativ gut mit der Situation umgegangen, glaube ich.
Ja, spricht ja auch für Sie. Und da sind wir wieder beim echten Austrianer, dass Sie da durch dick und dünn gegangen sind mit Ihrem Verein. Martin, vielleicht um nochmal auf das zurückzukommen, ein letztes Mal. Für viele ist ja der Beruf Profifußballer ein Traumberuf. Und viele wünschen sich, das eines Tages mal ausüben zu dürfen. Vor allem dann auf dem Level, wo Sie gespielt haben. Wir sprechen von einem Europa-League-Titel, wir sprechen von einem Nationalteamspieler, österreichischen Meister. Wir sprechen von jemandem, der Champions League hätte dann spielen können. Was sagen Sie diesen Menschen, die sich fragen, wieso man damals diese Karriere beendet? Wieso ist es nicht gelungen, diesen Antrieb zu finden? Kann man das in Worte fassen?
Na, es ist schwierig, weil jeder ist natürlich ein Individuum und jeder denkt anders und jeder lebt anders und deswegen kann man es, glaube ich, kann so richtig genau erklären, weil jeder versteht es vielleicht ein bisschen anders. Trotzdem, jetzt im Nachhinein habe ich natürlich viel reflektiert und hätte in verschiedene Situationen als anders umgehen können, hätte mir die Pausen ersuchen können oder ja, irgendwie finden können, hätte in gewissen Situationen natürlich anders handeln können, einfach um diese Ruhephasen zu haben. Ich habe eigentlich in diesen 12 Jahren immer am absoluten Limit gelebt, performt, alle 3 Tage eigentlich nahezu immer gespielt, fast immer im Nationalteam gewesen. Da war, wenn andere Spieler natürlich diese Pausen haben, diese Länderspielpausen, bist du natürlich wieder 10 Tage unterwegs und musst schon wieder performen. Und da kommst du eigentlich, ja, da musst du einen Weg finden, um einfach die Ruhephasen zu haben. Die habe ich nicht immer gefunden oder zu wenig gefunden. Und deswegen war es dann auch so. Und ja, ich würde es natürlich gerne jungen Spielern vor allem erklären oder die gerade Profis sind oder gerade am Weg dorthin. Und wenn es mal soweit ist, werde ich denen sicher die richtigen Entscheidungen oder den richtigen Tipp vielleicht geben, um einfach nicht in diese Situation zu kommen.
Sie haben jedenfalls einen Teil Ihrer Zeit auch genutzt, um ein Buch zu schreiben. Und zwar Martin Hinteregger's Innenansicht ist noch erschienen während der Karriere von Martin Hinteregger, nämlich im letzten Herbst quasi. Bevor es dann im darauffolgenden Sommer diesen Europa-League-Titel gab, sind sehr viele Kurzgeschichten drin. 45 an der Zahl haben Sie vorhin noch bei uns vor der Sendung gesagt. Wollen Sie vielleicht eine rauspflücken, die denn speziell aus diesem Buch in Erinnerung geblieben ist?
Nein,
jugendfrei sind auf Sendung darf.
Ja, natürlich, alles ist jugendfrei. Ja, es war wirklich, wir haben sehr viele angeredet, oder wenn ich mit Leuten geredet habe, die haben gesagt, boah, cool, was du hast, wieder eine Geschichte erzählt, da eine Geschichte erzählt. Und das war eigentlich sehr spannend, egal ob es fußballerisch ist oder wenn ich wieder mal ein Hopperla geleistet habe, wie auch einige da drinstehen. Es war für mich einfach wichtig, einmal vielleicht das selbst zu verarbeiten, die ganzen Sachen, aber auch einfach viele, viele, viele Tipps und Ratschläge an Leute weitergeben. Und mir haben sehr viele Menschen gesagt, die das Buch gelesen haben, dass sie in vielen Situationen sich wiedererkannt haben. Und wenn es einem Profi so geht, ist es natürlich für sie eine große Hilfe gewesen. Und deswegen gibt es sehr viele Schmankerl drin, ich glaube, sehr viele emotionale Sachen, lustige Sachen. Und deswegen ja, war es einmal ein erster Versuch und der ist sehr gut gelungen.
War das Buch aber auch irgendwo für Sie ein Ventil, um diese Geschichten und vielleicht auch die manche Themen, die Sie vielleicht auch ein bisschen belastet haben, loszuwerden?
Auf jeden Fall. Ich bin ein Mensch, der eigentlich wenig redet, vor allem weniger.
Merkt man heute gar nicht.
Ja, haben wir mit dem Vize beim Herfangschneider-Kreis.
Muss er.
Nein, wir haben, wie gesagt, ich bin einer, der was eigentlich sehr alles in sich reinfrisst. Also wenn noch ein Spiel oder über das Spiel oder so, möchte ich eigentlich weder mit der Familie, mit der Freundin noch mit irgendwen reden. Deswegen habe ich sehr viel in mich selber hineingefressen und ja, das staut sich dann, glaube ich, aus. Und vielleicht war das Buch auch dazu da, um einfach mal die Geschichten oder das, was die belastet hat, zu erzählen. Natürlich habe ich nicht alles reinschreiben können während der Karriere. Aber vielleicht kommt da noch ein zweiter Teil, wo wirklich Sachen reinschreiben kann, wo man wirklich wo man dann vielleicht als aktiver Fußballer nicht mehr tätig sein soll.
Peter, was würde in deinem Buch stehen?
Ja, das begleitet uns, glaube ich, alle, diese Schmankerl und diese schweren Phasen, die du halt hast, die du mit einer Mannschaft oder als Spieler oder als Trainer durchlebst und auch die lustigen Sachen und so wie er sagt, die Schmankerl, wenn du in einer großen Gruppe unterwegs bist, da passieren dir selber Hopperlas oder Kollegen passieren Hopperlas, die du halt witzig finden kannst. Also das kann schon auch ein lustiger Job sein, in einer großen Fußballergruppe unterwegs zu sein. Aber es ist natürlich auch, so wie ich sage, das ist auch herausfordernd und du bist verantwortlich nicht nur für die, du bist verantwortlich für eine ganze Gruppe, für einen Verein, so wie es halt in Frankfurt ist, für eine volle Hütte, für eine unglaubliche Fanbase. Also das, da kann man in unserem Buch kann man viel verpacken. Und was ich vielleicht auch noch sagen wollte, ich war im Herbst auch beim Europapokalspiel von Frankfurt gegen Slavia Prag und bin die Woche wieder mal gegen Ajax dann. Und wenn ich dann durchgehe, erkennen mich die Leute nicht. Und es ist egal, dass mich keiner gefragt hat, wie es mir geht, aber ich habe alle gefragt, was ist mit Hinti, geht es ihm gut, passt eh alles und so. Ja, das ist okay. Also er ist dort noch immer Everybody's Darling und das ist etwas, was mich schon sehr, sehr gefreut hat.
Dominik, Leseratte oder eher nicht? Gibt es vielleicht ein Buch eines Sportlers, das Sie inspiriert hat?
Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie mehr ein Buch gelesen.
Sind wir schon fast in der Schule.
Ja, ich ganz selten. Ich bin eher so der, was am Handy Instagram durchscrollt und da die Nachrichten auffasst, aber Buch lesen. Nicht bei mir.
Fake News aus Kanada.
Also Hinti zumindest immer noch in Frankfurt eine richtig große Adresse, ein großer Name, so wie wahrscheinlich auch Oliver Glasner, der ja damals Martin Hinteregger trainiert hat, mit ihm den größten Titel bis dato gefeiert hat, nämlich in der Europa League. Und den haben wir auch noch eingebaut in unsere heutige Sendung.
Ja, hallo Martin, da ist der Oliver, mit mir aus London und ja, habe gehört, dass du bei Talk und Tore im Studio bist und möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir haben ja, glaube ich, gemeinsam von jedem den größten Erfolg gefeiert mit dem Sieg in der Europa League mit Frankfurt. Unglaublich tolles Erlebnis und du warst ja einer der großen Stützen bei uns in der Defensive. Ganz schade, dass du natürlich das Finale verpasst hast und danach entschieden hast, deine Karriere zu beenden. Umso mehr freut es mich, dass du jetzt den Spaß am Fußball wiedergefunden hast und bei Austria Klagenfurt in deiner Heimat wieder begonnen hast, professionell Fußball zu spielen, was ich mitbekommen habe, auch sehr, sehr gut schon wieder. Und ja, es freut mich, weil das Wichtigste ist, dass dir gut dabei geht und dass du viel Spaß hast bei dem, was du machst. Und deshalb wünsche ich dir natürlich jetzt noch viele Jahre Freude am Fußball, natürlich viel Erfolg und ja, ich selber habe bis fast 37 gespielt, also von dem her hast du ein paar Jahre vor dir, weil vom Niveau her kannst du sicherlich noch ganz viele Jahre bei Austria Klagenfurt spielen. Also deshalb alles Gute und ja, ich hoffe, wir hören uns auch bald wieder mal.
Na, schöne Worte vom ehemaligen Trainer. Sind Sie noch in Kontakt und wie geht es Ihnen mit so einer Nachricht?
Ja, sehr gut. Natürlich freut mich zu hören, dass es immer, denke ich, gut geht. Jetzt hat er wieder einen positiven Lauf. Das freut mich natürlich.
Vier Siege in Serie, ja.
Ich verfolge es natürlich extrem. Crystal Palace, bin mit ihm weniger in Kontakt, eher mit dem Co-Trainer Ronny Brunnmeier. halte ich mich natürlich immer am Laufenden. Und ja, wie gesagt, wir haben ein sehr, sehr extrem gutes Verhältnis gehabt, fast schon ein freundschaftliches. Und deswegen ja, bin ich sehr froh, dass es immer extrem gut geht. Und er ist einfach ein überragender Trainer und wird hier noch sehr, sehr viele extrem coole Titel, denke ich, oder Titel gewinnen und wird hier noch super Momente haben.
Ja, haben die beiden auch schon vielleicht bezüglich Zukunft mal angefragt, wie es aussieht? Wäre das nochmal was? Ein Abenteuer? Trauen Sie euch das zu?
England, war schwieriger. Ich denke, der Sprung ist dann schon zu groß. Für das war ich zu lange weg. Aber ja, wer weiß, im Fußballerleben, denke ich, sieht man sich sicher immer zweimal. Und ja, wenn er so sagt, dass ich doch noch einige Jahre vor mir habe, das wird man dann eh sehen. Und ja, vielleicht sieht man sich ja wirklich mal noch irgendwo mal.
Ja, und vielleicht sieht er auch noch etwas mehr in Ihnen, als Sie vielleicht aktuell noch in Ihrer Zukunft. Was vermissen Sie denn speziell an seiner Trainerarbeit? Sie waren ja wirklich lange auch unter Olli tätig.
Ja, war extrem akribisch. Das war unheimlich impulsant anzuschauen. Ich denke, vor allem, man hat, wenn man selber Trainer werden will, mal oder ist, und dann lernt man einfach extrem viel. Ich war immer sehr, sehr hellhörig, wenn er was gesagt hat, vor allem warum er jetzt das umgestellt hat, warum er diese Taktik wählt. Es war extrem interessant und bei ihm war es eigentlich extrem, extrem wichtig, dass, was wir vorher schon besprochen haben, die menschliche Seite, die hat er einfach in jedem Spieler gesehen, in jedem Spieler akzeptiert. Und wenn du diese Mannschaftsführung hast, dann wirst du Erfolg haben.
Ja, jetzt haben Sie Peter Packholt als Trainer bei Austria Klagenfurt. Wie konträr sind denn diese beiden Figuren, Glasner, Packholt?
Ja, er ist natürlich schon ewig im Geschäft. Ich habe, glaube ich, auch in den ersten paar Trainingseinheiten oder in den ersten paar Tagen auch sehr, sehr viel mitgenommen auf andere Art und Weise. Ja, ich verstehe mich, glaube ich, auch mit dem Trainer sehr, sehr gut. Er lässt mir doch viele Freiheiten am Platz, dass ich mich auch entfalten kann, auch wenn es in der Defensive ist. Aber ich denke, dass ich da einfach ja, viel einteile, viel umsetze. Ja, und in privaten Gesprächen ist einfach, denke ich, hat einen sehr guten Wiener Schmäh. Und deswegen ja, hat schon extrem viel erlebt. Man kann extrem viel lernen. Und ich bin froh, dass er noch immer ein Trainer von Austria Klagenfurt ist und sehr erfolgreich schon sehr viele Jahre ist.
Das kann man so stehen lassen, ja. Wie ist der Schmäh von Stefan Helm?
Auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, da, wenn wir, vor allem wenn wir Videoanalyse haben, ist immer wieder was dabei, was zum Lachen haben. Aber er ist auch, also Top-Mensch, auch Top-Trainer. Was sicher nicht einfach für ihn wird, vor allem in der Phase, wo wir waren, letzten Sommer, dass wir wieder im unteren Playoff waren. War es nicht so einfach, glaube ich, zum Übernehmen, aber er macht es wirklich top. Und das ist ja eine Arbeit von der Mannschaft, vom ganzen Staff, dass das Zusammenspiel auch passt, und das ist wirklich hervorragend. Und ja, er hat auch Woche für Woche stellt uns top ein auf die Gegner, dreht immer ein kleines Rädchen, dass wir wieder perfekt eingestellt sind am nächsten Gegner. Und ich glaube, das macht er wirklich sehr gut.
Ja, auch wenn es jetzt wahrscheinlich nur eine Antwort geben kann, hier am Tisch sitzend, aber von welchem Trainer haben Sie bis jetzt am meisten mitgenommen?
Das kann ich wirklich nicht beantworten. Ich habe ich hab wirklich schon sehr viele gute Trainer gehabt. Einige, die was mir auch jetzt nicht so viel mitgeben haben können, aber zum Großteil wirklich, wirklich sehr gute Trainer. Und ja, gehörst auch dazu.
Nein, das ist das Problem, dass bei Austria Wien hat man als Spieler sehr viele Trainer. Und wenn du ein intelligenter Spieler bist, und das ist er, und das dahinter sich ja, kannst du dir von jedem Trainer kannst du profitieren, nicht? Für dein Spiel auch. Nicht? Und deswegen, das ist schon alles in Ordnung. Und bei der Austria, muss man wirklich sagen, haben die das super hingekriegt. Nicht? Also Gratulation an die ganze Partie dort. Ja. Machen es gut.
Ja, wir haben es auch von Oliver Glasner gehört, dass er Martin Hinteregger noch auf einem sehr hohen Level sieht, auch in den nächsten Jahren. Stichwort Vorbereitung auf Austria Klagenfurt, das ist auch eine Zuschauerfrage, die wir aufgreifen wollen. Wie lange hat es denn für Sie gedauert, um für die österreichische Bundesliga topfit zu werden?
Ich habe Anfang November wieder mit dem Training begonnen. Bin Mitte November zum Glück ins Mannschaftstraining eingestiegen. Und ja, dann habe ich noch 3 Wochen da mittrainiert, dann eine normale Vorbereitung mitgemacht. Also in 2,5 Monaten war ich wieder absolut topfit. Ins Tempo habe ich mich habe ich mich anfangs natürlich wieder ein bisschen gewöhnen müssen, aber ich glaube, in der österreichischen Bundesliga mit Erfahrung macht man so viel wert, und ja, ich habe doch schon sehr, sehr viel gesehen. Da war es für mich einfach nur wichtig, fit zu werden. Fußballerischer, ja, ist noch alles beim Alten. Und ich denke, die Routine macht dann auch sehr viel aus.
Absolut. Und wir haben auch eingangs kurz darüber gesprochen. Vielleicht ÖFB-Team-Rückkehrer wäre das, was Sie noch reizt, jetzt in Ihrem Spätstadium Ihrer Karriere dann auch mal zurückzukehren in die Nationalmannschaft mit guten Leistungen?
Ja, ist natürlich nicht einfach, denke ich, wenn man bei Austria Klagenfurt spielt oder allgemein in der österreichischen Bundesliga bei Clubs, die etwas weiter hinten sind. Trotzdem muss ich sagen, dass wir in Österreich in der Innenverteidigung extrem gut aufgestellt sind. Da war es, wo ich mit Drago die Jahre performt habe, war es da nicht so. Jetzt sind sehr viele gute Junge nachgekommen. Ich halte extrem viel von Philipp Lienhardt oder auch der Kevin, mit dem ich zusammen in Augsburg gespielt habe, hat sich unheimlich entwickelt. Also da ist schon unheimliches Potenzial da. Und der Teamchef hat bis jetzt, denke ich, immer die richtigen Entscheidungen getroffen und die wird er in Zukunft treffen.
Ja, Peter, gehört, es ist sehr viel Konkurrenz auf der Innenverteidigerposition, auf vielen anderen Positionen auch, aber genau. Vor allem bei der Innenverteidigung hat man das Gefühl, da hat Ralf Rangnick wirklich die Qual der Wahl. Könnte er da trotzdem noch eine neue Facette reinbringen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, die zwei Jungs, die haben natürlich alle die Qualität, dass sie das in einer Nationalmannschaft spielen können, aber auf beiden Positionen ist sehe ich schon unglaubliche Qualität in unserer Nationalmannschaft, das muss man halt ganz einfach sagen. Und so wie es der Hinti vorher gesagt hat, ist halt auch dieser Stamm, der sich jetzt mal entwickelt hat, da muss das dann mal rausbeißen oder sonst irgendwas. Das ist schon eine Mammutaufgabe. Nicht? Und ich sage, wenn die Jungs jetzt dann alle so weit fit sind, wird es für den Fizi wahrscheinlich schwer werden, für den Hinti wird es schwer werden, dass sie da nachrücken. Wenn irgendwo eine Lücke aufgeht, logischerweise kann er mit seiner Technik, mit seinem Fußballverständnis und mit seiner Erfahrung jeder Nationalmannschaft auch wieder helfen. Das ist auch klar. Aber momentan, glaube ich, sind wir so, was die Nationalmannschaft betrifft, was den Kader betrifft, sehr breit und mit einer sehr, sehr guten Breite wirklich gesegnet. Das muss man halt sagen. Also ich will ja da nicht die Hoffnung nehmen, aber ich sage nur, sind wir ja stolz, dass das die Nationalmannschaft so ist.
Ja, jetzt haben wir versucht, so viel Werbung wie möglich zu machen für die beiden Jungs.
Mehr kann man nicht machen. Also, weil sollte das irgendwas werden, da die Kontonummer.
Also. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung für einen Club, der Ihnen auch im Herzen liegt, nämlich die Wiener Viktoria. Da sind Sie ja Präsident seit Ihrem Karriereende quasi. Ist das etwas, was Sie noch längerfristig beschäftigen wird? Oder jetzt, wo Sie wieder zurück auf dem Spielfeld sind, sagen Sie, naja, kümmere ich mich langsam um einen Nachfolger?
Also ich habe die Präsidentschaft schon zurückgelegt.
Okay.
Damals im November, wo ich die Entscheidung getroffen habe, weil es einfach nicht passt. Ich denke, es war einfach sehr interessant, mal in einen Verein reinzuschauen, der wirklich sich entwickeln möchte. Wien ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Pflaster, weil einfach extrem hohe Dichte an Spielern ist. Deswegen war es für mich natürlich extrem interessant. Natürlich mit Toni zusammenarbeiten, da wird dann nie langweilig, immer sehr, sehr lustig. Und auch mit dem Christopher Seiler waren wir, glaube ich, auch wirklich eine sehr, sehr coole Runde, sehr lustige Runde und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt hat sich der Fokus natürlich verschoben.
Ja, wir haben ja auch eine Dokumentation auf Sky momentan am Laufen, auch online. Die können Sie sich gerne mal zu Gemüte führen. Heimspiel heißt sie, da geht es eben sehr intensiv um den ganzen Club, um die Wiener Viktoria. Haben Sie sie schon gesehen, Martin?
Ich habe es mal eingeschalten, also ich habe es kein eingeschalten, da ist sie gerade gelaufen, aber ich habe mich nicht gern selber reden im Fernsehen, deswegen habe ich dann schnell wieder umgeschalten.
Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie Interviews von sich selber im Fernsehen?
Ich mag es auch gar nicht, wenn wir von meiner Familie oder meiner Freundin neben mir schauen, sage ich immer, bitte leise, geh weg, oder ich kann mich auch selber nicht hören.
Peter, wie war das bei dir?
Ja, es ist immer noch ungewohnt, glaube ich. Also,
schon?
Ja, ich weiß nicht. Das ist,
obwohl schon so lange dabei.
Vielleicht für euch, ihr hört euch ja gerne reden und deswegen ist es anders. Aber es ist schon auch für mich auch immer noch ein bisschen komisch, wenn du dich selbst reden hörst, glaube ich. Also das verstehe ich.
Ja, Heute war es jedenfalls sehr angenehm. Vielleicht schauen Sie sich trotzdem nochmal die Sendung an. So manche Aussage. Jedenfalls vielen Dank fürs Dabeisein. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt gebe ich Ihnen noch ein paar Termine weiter für die kommende Woche, wo es ja wieder internationalen Fußball gibt. Wir haben es heute schon gehört. Unter anderem auch am Donnerstag mit dem Rückspiel von Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam am UEFA Super Donnerstag. Aber natürlich schon davor ebenso mit der Champions League Dienstag und Mittwoch die Achtelfinal-Rückspiele. Wir haben wieder unfassbar viele Spiele für Sie vorbereitet an Kracherpartien, an spannenden Partien. Also ich hoffe, Sie sind mit dabei, sowohl Dienstag als auch Mittwoch. Peter, da gibt es ja noch ein paar sehr interessante Duelle, knappe Duelle.
Ja.
Was ist dein Gefühl für die kommende Woche? Erleben wir so manche Verlängerung vielleicht?
Weiß ich nicht. Nein, aber es sind natürlich unglaubliche Partien, auch jetzt schon im Achtelfinale, das muss man sagen. Also ich bin vollends begeistert von dem neuen Modus. Hat man auch in der Vorrunde im Herbst total taugt, weil es war jede Partie noch wichtig, ob du unter die Top 8 kommst, ob du noch reinrutscht. Und es war nie irgendwie langweilig und das ist es auch jetzt nicht. Also wenn du dir diese Partien anschaust, eine coole Geschichte. Also ich hoffe ein bisschen für Paris, weil ich finde, sie haben es überragend gemacht und haben sie nicht belohnt. Bin aber auch Liverpool-Fan. Also es ist alles schwierig. Nicht? Und Bayern Leverkusen ist... Mal schauen, was da noch kommt.
So ist es. Wir sind gespannt und freuen uns auf die Champions League kommende Woche, vielleicht mit Ihnen auch als Zuschauer. Und für heute soll es das dann gewesen sein bei Talk und Tore.